Wenn man sich die linke Publikationslandschaft anschaut, dann kann man vielleicht zweierlei feststellen. Einerseits konstatieren gesellschaftskritische Zeitungen ein Nicht-Aufhören der Katastrophe, ein Nicht-Aufhören der Entwicklung zum Schlechten. Man kann nennen den Aufstieg von faschistischen Bewegungen und Parteien, damit verbunden einen antifeministischen Backlash in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Dazu kommt die Abwälzung von Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Lohnabhängigen, die Klimakatastrophe, und man könnte sicher noch einiges mehr aufzählen. Auf der anderen Seite ist ein Stichwort ganz stark, das sozusagen dem erstmal abstrakt entgegengesetzt ist, das Stichwort der Utopie, die Suche nach der Utopie. Im Schmetterlingsverlag ist zum Beispiel im letzten Jahr ein Buch über konkrete Utopien erschienen. In diesem Jahr hat der Leipziger AK Unbehagen eine Veranstaltungsreihe ausgerichtet, wo es insbesondere um feministische Utopien gegangen ist. Und gerade ist eine Ausgabe der Zeitschrift Testcard erschienen, die sich dem Thema der Utopie widmet. Morgen Abend werden Jonas Engelmann und Veronika Kracher diese Ausgabe der Testcard in Leipzig im IFZ vorstellen. Vielleicht wird eine Annäherung an die Frage stattfinden, wie das beides zusammenhängt, der katastrophische Ist-Zustand auf der einen Seite, die Suche nach der Utopie auf der anderen Seite. Ich habe die beiden Vortragenden jetzt schon am Telefon, Veronika Kracher und Jonas Engelmann. Guten Morgen, ihr beiden.
Hi, guten Morgen.
Guten Morgen.
Zunächst erstmal, Jonas, du bist Mitarbeiter im Ventilverlag und Redakteur der Zeitschrift Testcard. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen von euren Annäherungen an dieses Thema der Utopie. Und vielleicht ist das ja auch mit einem gewissen thematischen Vorlauf zu erklären, weil die vorherige Ausgabe der Testcard hatte ja das Thema Kritik, also von der Kritik zur Utopie. Was war das für ein Prozess bei euch in der Redaktion?
Ja, tatsächlich hat das was damit zu tun, wo wir uns vorher beschäftigt haben. Wir haben ja in den letzten Jahren die Testcards immer so ein bisschen so angelegt, dass so zwei Ausgaben so ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen oder miteinander korrespondieren und irgendwie sich vielleicht im besten Fall ergänzen. Und diese Kritiknummer war ja tatsächlich so eine Art Rundumschlag zu allem, was gerade so irgendwie schief läuft, gesellschaftlich, aber auch popkulturell etc. Und irgendwie stand dann im Raum bei der Redaktionskonferenz, dass man vielleicht, weil man ja auch dieses Heft immer noch macht, weil man vielleicht ja an sowas glaubt, wie so einen utopischen Vorschein, der sich vielleicht in Popkultur irgendwie äußern kann, was ja dann auch irgendwann der Ausgangspunkt war, dieses Heft überhaupt irgendwie ins Leben zu rufen, dass man ja auch mal nachfragen könnte, wie ist es denn heute so, ne? Parallel dazu sind in den letzten Jahren ja noch einige Platten erschienen, die sich irgendwie ganz konkret mit Utopischem beschäftigt haben. Es gab dann dieses Björk-Album Utopia, von David Byrne gab es ein Album American Utopia, also irgendwie war dieses Utopie-Thema auch in der Popkultur irgendwie wieder da, nachdem es lange so ein bisschen verschüttet war. Und das war dann so der Ausgangspunkt für uns zu fragen, naja, wie ist es denn popkulturell gerade?
Nun ist die Zeitschrift Testkarten-Zeitschrift, die den Untertitel trägt, Beiträge zur Popgeschichte. Also es geht immer um eine Auseinandersetzung mit Pop. Jetzt scheint das mit dem Pop ja so eine zwiegespaltene Sache zu sein. Auf der einen Seite ist Pop ganz klar eng verbunden mit Kulturindustrie, mit Unterhaltungsindustrie, mit oberflächlicher Bilderproduktion. Alles, wo die Gesellschaftskritik sagen würde, ja, da wird die Utopie eher ja sozusagen ausgetrieben. Auf der anderen Seite seid ihr bei Testkarten ja trotzdem immer auch auf der Suche nach dem, was im Pop über diesen affirmativen Gehalt hinaus weist. Vielleicht kannst du dafür Beispiele nennen, vielleicht mit Blick auf die aktuelle Ausgabe, was da so stattfindet. An welchen Stellen ist denn deines Erachtens Pop mit Utopie eng verbunden?
Pop ist ja erstmal vor allem eins, nämlich irgendwie eine Form von Versprechen und vor allem ein Versprechen, was in eine Richtung zielt, nämlich sich irgendwie zu befreien von etwas, nämlich von, was weiß ich, von der Dystopie des irgendwie Kollektivs, in dem man leben muss, ne, der Gesellschaft. Also es verspricht irgendwas anderes, auch eine Art von individuellem Glück zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen ja der Ausgangspunkt, wo man dann auch danach suchen kann, wo denn der Pop tatsächlich auch sozusagen jenseits des Individuellen vielleicht auch Anregungen und Ansätze für größere Utopien bieten kann. Es bleibt natürlich ambivalent und es ist ja vielleicht auch das, was die Testcard ja auch immer versucht irgendwie abzubilden, dass sich Pop natürlich immer in diesem Zwiespalt bewegt zwischen Teil dessen zu sein, gegen das man ja eigentlich sich sozusagen wendet und bewegt. So, ne? Also man ist Teil der Kulturindustrie, wenn man sich mit Pop-Theorie beschäftigt und Popkultur sozusagen irgendwie als Versprechen versteht, aber gleichzeitig besteht ja auch sozusagen jenseits dessen oder im Subtext dessen, was Pop sozusagen an der Oberfläche bietet, ja trotzdem vielleicht ein Ansatz, irgendwie aus etwas zu generieren, was sozusagen doch auch dann über Pop hinausweist. Und das ist ja das, was Tescat immer versucht, so ein bisschen seit weiß nicht, 25 Jahren so ein bisschen abzubilden und zu begleiten, sozusagen die Ambivalenz von Pop sozusagen erstmal anzunehmen und zu schauen, was man damit eigentlich machen kann.
Ja, die Suche nach dem Glücksversprechen, nach dem Emanzipationsversprechen in der Popmusik oder in der Popkultur überhaupt, das ist so ein zentrales Motiv von einem Zusammenhang, der immer wieder genannt wird, die Poplinke. Man kann ja sagen, Poplinke, das sind seit den 80er, 90er Jahren eine Reihe von Popbands auch erstmal, die aus der Popmusik heraus Teil von gesellschaftskritischen Diskursen sein wollen. Auf der anderen Seite sind das Theoretikerinnen, Popjournalisten, die einen gesellschaftskritischen Zugang zum Phänomen Pop suchen. Dazu gehört eben auch die Testcard. Ich frage mich immer so ein bisschen, gibt es diese Poplinke überhaupt? Irgendwie hat die für mich auch so ein gespenstisches Dasein. Poplinke, inwiefern taucht die auch auf in eurer Auseinandersetzung über Utopie?
Tatsächlich taucht sie sehr präsent und sehr zentral auf, weil der Einleitungsartikel sozusagen von Frank Ab und Schneider tatsächlich nochmal danach fragt, was denn die Poplinke denn eigentlich mal wollte. Und aus dieser Poplinken ja auch die Testcard irgendwie entstanden ist. Und die Frage sozusagen, die sich daraus dann ableitet, ist, ob sozusagen das, was die Poplinke ja mal vertreten hat oder wofür sie nämlich sozusagen gestanden hat, nämlich dafür, dass im Pop eben dieses Versprechen liegt von Veränderung, von einer Befreiung aus der Dystopie des Kollektivs, ob das denn noch vorhanden ist oder ob es Utopie nur noch irgendwie als, was weiß ich, gespenstischen Nachhall geben kann, wie es bei Mark Fischer ja sozusagen diagnostiziert ist. Und insofern, weil die Testcard sich ja eben auch aus so einem, in den 90er Jahren aus so einem poplinken Diskurs und einem poplinken Umfeld entwickelt hat, ist natürlich sozusagen die Frage danach, wo kommen wir denn her, was war denn mal unser Ausgangspunkt, warum haben wir das denn überhaupt gemacht? Ah ja, klar, weil wir mal an Pop geglaubt haben als irgendwie Versprechen. Danach nochmal zu fragen und zu schauen, wie weit das noch auf die Gegenwart zutrifft oder wie weit man sozusagen das für die Gegenwart noch fruchtbar machen kann, das zieht sich auch so ein bisschen als roter Faden, glaube ich, durch die aktuelle Nummer.
Veronika, du bist Autorin und Journalistin für verschiedene Zeitschriften, unter anderem eben auch für Testcard und für die aktuelle Ausgabe. Du setzt dich immer wieder auseinander, unter anderem eben mit Fragen feministischer Gesellschaftskritik. Und in der aktuellen Ausgabe der Testcard schreibst du über feministische Utopien in der Literatur. Und das ist ja ganz interessant, wenn ich jetzt mit Jonas darüber gesprochen habe, über ja Glücksversprechen und Emanzipationsversprechen. Du nimmst am Anfang von deinem Text einen Song unter die Lupe, Imagine von John Lennon, wo man sagen könnte, ja, genau da wird dieses Glücksversprechen, dieses Utopische formuliert, jenseits der Nation, sogar die Religion soll abgeschafft werden, aber du stellst fest, naja, eine Zeile fehlt, Imagine there's no gender, also man kann feststellen, Utopien in der Popkultur sind oft von Männern formuliert, oft, ja, sozusagen kommt die Perspektive der Frauen da nicht drin vor. Du hast stattdessen dich jetzt in deinem Text auseinandergesetzt mit Literatur, hat das einen bestimmten Grund, dass du eben sozusagen, ja, vom Pop oder sozusagen dich eher dann der Literatur, der utopischen Literatur zugewendet hast?
Vielleicht liegt es an dem Studium Literaturwissenschaften. Das ist vielleicht naheliegend. Ich hatte mir so ein paar Gedanken gemacht und ein naheliegender Gedanke war natürlich auch, dass eben die Produktionsmittel, die ja halt auch genutzt werden, um, wie es John Lennon gemacht hat, Utopievorstellungen zu artikulieren, primär in männlichen Händen sind und demzufolge auch tragischerweise so etwas wie Vorstellung einer möglichen anderen Gesellschaft halt dann doch eher aus einer androzentristischen Perspektive sind. Und na, für mich war halt die Literatur irgendwie auch ein naheliegendes Feld zu eruieren, weil es feministische Vorstellungen von Utopien schon seit dem frühen 15. Jahrhundert gibt und das dann auch so ein sehr weites Feld ist, das man sich anschauen kann.
Ja, und es ist ja vor allen Dingen ein Feld, wo auch Ausgrabearbeit notwendig ist, weil wenn man die großen, bekannten, populären, utopischen Romane nimmt, dann sind das ja auch Männer, die diese, ja, zum Beispiel Utopia eben geschrieben haben. Und du stellst auch fest, wenn du sozusagen die von männlichen Autoren geschriebenen Utopien nimmst, dann sprichst du von so einer Art Male Gaze in der Literatur. Was würdest du sagen, was sind das für Mechanismen, die ja vielleicht genau erstmal auch darin bestehen, auch sogar eine Angst zu haben vor der weiblichen Emanzipation. Sind das für Mechanismen, die da wirken?
Ich spreche in meinem Text Rolf Pohl an und dessen Buch Feindbild Frau, was ja so eines der neuen Klassiker der patriarchatskritischen feministischen Literatur ist. Pol konstituiert darin, dass sich ja, also nicht nur Pol, Klossi, vielleicht macht das in Männerfantasien zum Beispiel auch recht stark, dass ja die Konstitution des Männlichen auf einer permanenten Abwehr des Nicht-Männlichen, aus einer Angst vor dem Nicht-Männlichen basiert und dass deswegen natürlich halt auch das, was weiblich, queer gelesen wird, unterdrückt werden muss, um halt sich selber in seiner Geschlechtsidentität aufzubauen. Und dass eine Utopie, dass männliche Utopien ganz häufig eben antifeministische Elemente haben oder von Männern geschriebene Dystopien wie George Orwell oder Aldous Huxley, um die zwei bekanntesten zu nennen, dass da Punkte wie zum Beispiel eine Auslagerung der Reproduktionsfähigkeit vom weiblichen Körper, dass dort als dystopisches Element gelagert wird, während in einer feministischen Utopie, wie das von mir angesprochene Women on the Edge of Time, das Auslagern der Reproduktion vom cis-weiblichen Körper, ein ganz elementarer, wichtiger Punkt für die Befreiung der Frau ist.
Du hast jetzt den Titel eines Buches schon genannt, das du in deinem Text sehr zentral herausstellst und auch ausführlicher anschaust. Also du machst ja wie so eine Art Durchflug durch mehrere feministische Literaturutopien und dann kommst du eben an bei Women on the Edge of Time von Marge Percy. Und es geht in diesem Roman ja um eine weibliche Protagonistin, um Connie, die in New York lebt, eine Person, die unter patriarchalen Verhältnissen leidet und die zwangspsychiatrisiert wird. Aus der Psychiatrie heraus nimmt sie dann Kontakt zu einer Zivilisation auf im Jahr 2137. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, was ist denn das für eine Zivilisation, die sie da entdeckt, eben in diesem Jahr 2137?
Diese Zukunft ist rätekommunistisch organisiert. Geschlechterverhältnisse als solche spielen keine Rolle mehr. Das manifestiert sich auch in der Sprache, dass beispielsweise die Possessivpronomen sind nicht mehr she oder her, sondern Menschen werden per für person angesprochen. Also ich denke nicht, dass sich irgendwie Unterdrückungsverhältnisse in Luft auflösen, sobald sich nur die Sprache ändert. Aber hier ist halt Sprache Ausdruck der Verhältnisse, die sich als solche verändert haben. Die Gesellschaft ist technologisch fortgeschritten. Allerdings organisieren sich die Bewohnerinnen und Bewohner mehr in so kleineren Kommunen als in großen Städten. Der zwischenmenschliche Austausch ist eben davon geprägt, dass man den anderen Menschen als Zweck und nicht als Mittel wahrnimmt, um so pathetische Formulierungen auszupacken. Und Conny ist irritiert, dass sie erstens nicht rassistisch diskriminiert wird, wie sie es gewohnt ist, dass Menschen sich gegenseitig nicht aufgrund ihres Geschlechtes wahrnehmen, sondern ja als Objekte. Und dass man eben ein Leben führt, in dem man Fischer, Jägerin oder Kritiker sein kann.
Was würdest du denn sagen, ist das Herausstellungsmerkmal dieses Romans, also vielleicht auch das, was es innerhalb dieses Genres feministische Utopie dann auch nochmal unterscheidet?
Ich würde sagen, das ist halt also eine explizit marxistische Gesellschaft, also eine explizit rätekommunistische Gesellschaft beschreibt, was halt bei anderen Werken nicht so explizit thematisiert wird. Und dass Conny erfährt, dass die Gesellschaft nicht einfach so aus heiterem Himmel entstanden ist, sondern dass es tatsächlich eine Revolution und einen gewalttätigen Umsturz der kapitalistischen Verhältnisse benötigt hat, um eben in diese feministische, rätekommunistische, gute Zukunft zu kommen. Und ansonsten sind Utopieerzählungen, beschreiben von dieser Utopie, lassen den Weg dahin aber offen. Und leugnen demzufolge, dass es einen revolutionären Umsturz des Kapitalismus braucht. Und der löst sich halt, glaube ich, leider nicht in Luft auf, wenn man ihn nicht trumpetet.
Veronika, gibt es für dich eine Verbindungslinie von der Literatur, die du dir angeguckt hast, wieder hin zum Pop? Also kommt man von Marge Percy auch wieder irgendwie bei der Popkultur an?
Ich würde sagen, definitiv ja. Also erstens ist dieses Aufmachen zwischen Hoch- und Populärkultur halt auch eine elitäre Aufmachung. Also man könnte auch durchaus argumentieren, dass Science Fiction Pop ist. Ich würde sagen, ja. Und zweitens manifestiert sich eben sowohl in der Literatur als auch im Pop dieses der Utopie die Treue halten, die Suche nach etwas anderem, das Artikulieren wollen von so muss es nicht sein. Und das ist definitiv ein roter Faden, der sich durch unsere ganzen Betrachtungsgegenstände in der aktuellen Ausgabe zieht.